Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt Kontext. In einem kleinen Becher Erde leben mehr Mikroben, als es Sterne in unserer Galaxie gibt. Obwohl Bakterien jede ökologische Nische und insbesondere auch den Menschen kolonialisiert haben, kennt die Wissenschaft nur einen Bruchteil ihrer Arten. Und bis heute bleibt unklar, welche Bedeutung Mikroben für die menschliche Gesundheit darstellen. Internationale Forschergruppen versuchen nun, die Gesamtheit aller Mikroben systematisch zu beschreiben und katalogisieren. Hören Sie dazu die Sendung von Madeleine Amberger.
Wir sind nicht allein. Nicht einmal im sprichwörtlichen stillen Kämmerchen, auch nicht in einer Höhle in der tiefsten Wildnis oder in einem sterilen Spitalszimmer. Wie kommt das? Rob Dunn, Biologe an der North Carolina State University in den USA, beschreibt, welches geistige Bild man sich am besten dazu vor Augen hält. Man stelle sich also vor einen Spiegel.
So if you were able to magnify what you saw in the mirror enough, you would see at some fine scale that what you think of as your body breaks apart into little pieces.
Wenn man sich nun wie durch ein Mikroskop betrachtete, dann würde man sehen, dass sich der ganze Körper aus winzigen Partikeln zusammensetzt.
Most of those individual
Die meisten dieser individuellen Partikel sind Zellen von Bakterien, die auf unserem Körper leben. 9 von 10 Zellen unseres Körpers gehören einer anderen Art an. Wir sind also in gewisser Weise eine pointillistische Schöpfung. Wir betrachten uns selber nicht auf diese Weise, weil wir es mit unseren Augen nicht sehen können. Doch wir bestehen aus unzähligen Habitaten, aus Lebensräumen, wo diese Wesen in Gemeinschaften zusammenleben.
Das klingt ein wenig wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Die meisten Menschen meinen, nur ein toter Mikroorganismus ist ein guter Mikroorganismus und denken dabei an Krankheitserreger. Doch nicht alle Mikroben machen krank, ganz im Gegenteil. Der wahre Horror wäre, so Rob Dunn, wenn wir nicht in Symbiose mit Mikroorganismen lebten. Denn ohne diese Gemeinschaften von Mikroben, sei es nun auf der Haut, im Mund oder im Darm, würden wir sehr schnell sehr krank werden. Doch nicht nur unser Körper ist ein Ökosystem von Bakterien, Viren und Pilzen. Mikroorganismen bevölkern die Erde seit mehr als 3,5 Milliarden Jahren. Sie haben erfolgreich den ganzen Planeten samt allen seinen Lebewesen kolonialisiert und es sich in jeder Nische heimisch eingerichtet. Zu Wasser, zu Land, in der Luft, auf einem Sandsteinblock in der freien Natur, in den Luftschächten von Klimaanlagen. Die Gesamtheit der Mikroorganismen in einer ökologischen Nische nennt sich Mikrobiom. Und die Mikrobiomforschung boomt derzeit so wie Bakterienstämme auf einem warmen Stück Käse in der Sonne. Wenn es also überall lebt, wo soll man anfangen? Am besten vielleicht mit der Vogelschau. In diese Kategorie fällt das sogenannte Earth Microbiome Project, dessen ehrgeiziges Ziel lautet, nicht mehr und nicht weniger als die Mikroorganismen der ganzen Welt zu erforschen. Von dort an geht es hinein in ökologische Nischen. Eine solche ist beispielsweise der Mensch. Er steht im Mittelpunkt im Human Microbiome Project. Menschen sind gesellig und das scheint bei Mikroorganismen nicht anders zu sein. Auch sie kommunizieren mit Organismen in anderen Lebensräumen, also beispielsweise mit den mikrobiellen Bewohnern in Gebäuden. Darüber mehr zu erfahren, hat sich das Projekt Microbiology of the Built Environment zur Aufgabe gestellt. Das plötzliche Gedränge um die Erforschung von Mikrobengemeinschaften unter allen erdenklichen Bedingungen entspringe nicht nur der Lust und Laune von Forschern, meint Rob Dunn. Vieles ist erst jetzt technologisch machbar geworden. Er beschreibt die Situation so.
Es ist die perfekte Mischung von Unwissenheit und neuen technologischen Möglichkeiten. Wir wissen über dieses Gebiet recht wenig und mit einem Mal gibt es neue Methoden und viele Forscher wollen diese sofort nutzen. Es ist ein bisschen so, als würde jemand ein neues, gebrauchsfreundliches Mikroskop geschenkt bekommen und damit kann man sich nun die Welt rundherum, die bisher unsichtbar war, anschauen.
Das im Ansatz und Anspruch ehrgeizigste Projekt ist das Earth Microbiome Project. Wie schon im Namen drinnen steckt, es geht um das Mikrobiom, besser gesagt um die verschiedenen Mikrobiome auf der ganzen Welt. Jonathan Eisen von der University of California in Davis ist Berater des Projekts.
Wenn man mich fragte, in wie vielen ökologischen Nischen gibt es Mikroben, würde ich sagen, in einer Quadrillion. Alle diese zu erforschen ist nicht machbar. Selbst der Versuch ist aberwitzig. Doch andererseits ist er auch visionär. Den Weltraum systematisch abzusuchen, ist eigentlich auch nicht machbar. Und dennoch haben Forscher nach Planeten, die um andere Sterne kreisen, gesucht. Und nun haben sie tatsächlich welche gefunden. Vor 10 Jahren hat man gesagt, das ist nicht machbar, weil es viel zu viele Sterne gibt.
Der Vergleich mit dem Weltall ist passend. Forscher veranschaulichen die mikrobielle Vielfalt gerne so, indem sie einen kleinen Becher mit Erde zeigen und dann erklären, darin stecken mehr Mikroorganismen, als es Sterne in unserer Galaxie gibt, und diese werden auf 100 Milliarden geschätzt. Das Earth Microbiome Project will nun nicht nur wild drauf los katalogisieren. Ein Hauptanliegen ist, dringend nötige Ordnung ins Chaos zu bringen. Das beginnt schon dabei, wie Daten künftig erhoben bzw. geordnet werden sollen.
If someone is studying the oceans, the skin, the soil.
Früher war es so, wenn jemand über die Mikroorganismen im Ozean, auf der menschlichen Haut oder im Boden forschte, dann haben diese Wissenschaftler meist nicht miteinander kommuniziert. Sie haben nicht unbedingt die gleichen Methoden angewendet oder ihre Sammlungen in Bezug auf sogenannte Metadaten hin koordiniert. Dazu gehören beispielsweise der pH-Wert des Bodens, die Temperatur, GPS-Koordinaten. All diese Zusatzinformationen sind sehr wichtig und Forscher verschiedener Disziplinen haben eben verschiedene Informationen gesammelt. Wenn also jemand eine Weltkarte über die Verteilung von Mikroorganismen nach pH-Wert erstellen wollte, stellte sich heraus, nur 4 von 10 Gruppen haben die pH-Werte überhaupt aufgezeichnet. Und was mir nun am Earth Microbiome Project so gut gefällt, ist, dass die Erstellung von Daten koordiniert erfolgt.
Jonathan Eisen ist ein begeisterter Vogelbeobachter. Er stellt sich den künftigen Atlas der Bakterien, Viren und Pilze dieser Welt in seiner Rasterstruktur wie einen klassischen Naturführer vor. Welche Nischen katalogisiert werden, basiert, zumindest vorläufig noch, auf dem Zufallsprinzip. Angesichts dessen, was man alles nicht weiß, ist eine Systematik zu Wasser, zu Land, in der Luft kaum möglich. Jack Gilbert, dem Koordinator des Earth Microbiome Project an der University of Chicago, schwebt in der Erhebung eine Systematisierung nach Lebensräumen vor.
These bacteria live in environmental gradients.
Bakterien leben in Zonen mit graduellen Unterschieden, sei es nun die Ammoniakkonzentration oder die Temperatur. In diesem Raum hier gibt es beispielsweise ein Temperaturgefälle vom Fenster ins Rauminnere. Die Feuchtigkeit verändert sich vom Boden zur Decke. Von hier vorne bis nach hinten nimmt das Licht nach und nach ab. Bakterien leben in all diesen Zonen. In jeder Nische, die wir nun im Rahmen dieses Projekts erforschen, halten wir fest, welche Umweltbedingungen zum Zeitpunkt der Bestandesaufnahme herrschen.
Über die nächsten 5 Jahre sollen verschiedene mikrobielle Gemeinschaften und deren Lebensbedingungen so weit erforscht sein, dass Wissenschaftler auf dieser Basis Prognosen erstellen können. Beispielsweise, wie würden Temperatur, Licht oder bestimmte Nahrung die Zusammensetzung oder Dichte einer solchen Gemeinschaft beeinflussen? Der Prototyp dazu ist Jack Gilberts 11-monatige Studie über die Mikroorganismen im Ärmelkanal.
Der Ärmelkanal wird seit mehr als 100 Jahren genau erforscht. Im 19. Jahrhundert hat damit die Marine Biological Association begonnen. Es gibt also eine Fülle von Daten über einen langen Zeitraum. Und seit 1985 wurden außerdem wöchentlich spezifisch Daten in 27 Kategorien erhoben. Beispielsweise, welche Arten von Phyto- oder Zooplankton oder welche Fische beobachtet wurden, welche Temperaturen und welche Lichtverhältnisse herrschten. All diese Faktoren schaffen Umweltbedingungen für Mikroorganismen und diese tragen ihrerseits wiederum zu diesen Bedingungen bei. Es gibt hier also einen wunderbaren Kreislauf.
Und noch etwas zeigt sich am Beispiel des Ärmelkanals sehr deutlich. Wie wenig Wissenschaftler über die mikrobielle Vielfalt eigentlich wissen.
Man würde meinen, dass man für neue Organismen 7000 Meter auf den Meeresgrund zu den hydrothermalen Tiefseequellen vordringen muss. Natürlich herrscht dort eine faszinierende Artenvielfalt von Bakterien. Unter extremen Bedingungen von Druck, Schwefelgehalt und Temperatur findet man unweigerlich neue Arten. Doch was mich persönlich schockierte war, allein im Ärmelkanal habe ich 100.000 Arten von Mikroorganismen identifiziert. Sie leben dort ständig. Manche kommen seltener vor als andere. Das heißt, im Ökosystem vor meiner damaligen Haustür leben ungeheuer viele Bakterien, die uns völlig unbekannt sind.
Von der Artenvielfalt her betrachtet, ist der menschliche Körper mindestens so spannend wie der Ärmelkanal. Viren, Bakterien und Pilze leben auf unserer Haut, im Mund, in der Nase, im Magen, im Darm, im Urogenitaltrakt. Allein auf der Haut zählt man rund 500 Arten und im Mund sind etwa 600 Arten daheim. Im Magen existieren rund 100, im Darm 200 gängige und mehrere hundert seltenere Arten. Einige sind auf bestimmte Körperregionen beschränkt, andere zählen zu den Generalisten. Die meisten Menschen finden allein schon den Gedanken von Mikroorganismen ekelig und denken dabei unwillkürlich an Krankheitserreger. Daher lässt sich Rob Dunn, Biologe an der North Carolina State University, gerne ungewöhnliche Projekte zum Mikrobiom des Menschen einfallen. Er und sein Team haben sich eine vergleichsweise kleine Körperregion zur genaueren Analyse vorgenommen, nämlich den Nabel. Und warum ausgerechnet diesen? Weil die Forscher Daten von möglichst vielen Leuten sammeln wollten. Das schloss schon mal die Genitalien aus.
We wanted to be able to sample lots of people, and we wanted to sample a part of the body that people would allow us to sample, and so the genitals were out. And then we wanted something that didn't interact with other people a lot. It was sort of a little bit like a nature reserve, and so we decided on the belly button, and it's a little bit silly, so it gets people interested.
Und noch etwas macht den Nabel interessant. Ist eine Körperstelle, die kaum der Umwelt ausgesetzt ist und quasi eine Art Naturschutzzone darstellt. Und außerdem, so Rob Dunn, das Mikrobiom des Nabels klingt als Projekt ein bisschen albern und weckt daher das Interesse. Bisher hat Rob Dunn rund 700 Nabelproben gesammelt. Von 90 hat er die Mikroorganismen sequenziert und entdeckte erstaunliche 1400 Bakterienarten.
Das ist übrigens eine sehr konservative Schätzung. Wir haben nur jene Bakterien als eigene Arten gerechnet, wenn zwischen ihnen jeweils 3% genetischer Unterschied bestand. Zur Veranschaulichung, der genetische Unterschied zwischen einem Hund und einer Katze macht 3% aus. Das heißt, eigentlich haben wir es mit sehr viel mehr als 1400 Arten zu tun. Außerdem haben wir im Bauchnabel sehr merkwürdige Dinge gefunden. Bei mir beispielsweise findet sich eine Bakterienart, die sich von Pestiziden ernährt. Wie diese Bakterienart in meinen Bauchnabel gekommen ist, keine Ahnung. Der bekannte Wissenschaftsautor Carl Zimmer hat in seinem Bauchnabel einen Organismus gefunden, dessen nächster Verwandter mitten im Ozean im Marianengraben beheimatet ist. Was geht hier vor? Wir haben keine Ahnung.
Das nächste Projekt, das auch aus Albernheitsgründen Interesse wecken könnte, ist bereits geplant. Rob Dunn will mehr über das Mikrobiom der menschlichen Achselhöhle erfahren. Systematischer und viel ernsthafter geht man an das menschliche Mikrobiom im Rahmen des International Human Microbiome Consortium heran mit dem Ziel, die Genome aller mit dem Menschen in Symbiose lebenden Mikroorganismen zu sequenzieren. Dazu zählen beispielsweise das EU-Projekt MetaHit über die Organismen im menschlichen Darm sowie das Human Microbiome Project der staatlichen US-Gesundheitsforschungsinstitute der National Institutes of Health, NIH. Letzteres bezieht sich auf den ganzen Körper und soll 2012 abgeschlossen werden. Die Leiterin Nita Proctor erzählt, wie es zustande gekommen ist.
Nach der Sequenzierung des menschlichen Genoms hat man in der wissenschaftlichen Gemeinschaft überlegt, wenn man das menschliche Genom wirklich vollständig erfassen will, muss man eben auch dieses andere Genom sequenzieren. Es hat dafür verschiedene amüsante Begriffe gegeben, das zweite Genom beispielsweise oder das andere Ich. Der Gedanke dahinter war, dass man alle genetischen, für Gesundheit und Wohlbefinden relevanten Informationen berücksichtigen möchte. Rein technisch betrachtet ist das menschliche Mikrobiom nicht nur eine Sammlung von Organismen. Vielmehr geht es um die Gesamtheit der Gene dieser Mikrobiome und darum, welche Wechselwirkungen zwischen dieser und dem menschlichen Wirt bestehen. Denn den Menschen und seine Mikroorganismen verbindet ja eine symbiotische Beziehung.
Das Human Microbiome Project sequenziert die Organismen auf und in 300 gesunden Erwachsenen an 5 Körperregionen. In der Nase, im Mund, auf der Haut, im Darm sowie im Urogenitaltrakt. Damit soll eine solide Basis von Wissen über die Beschaffenheit eines durchschnittlichen Mikrobioms geschaffen werden. Außerdem wurden 11 Projekte in Auftrag gegeben, um den Zusammenhang bestimmter Krankheiten mit einer Störung im Mikrobiom zu erforschen. Dazu zählen beispielsweise die Schuppenflechte oder die Darmerkrankung Morbus Crohn. Eine der Haupterkenntnisse bisher: die Mikrobengemeinschaft des Menschen ist eine höchst persönliche Angelegenheit.
Manche meinen, das Mikrobiom sei noch persönlicher als ein Fingerabdruck oder unser Genom. Denn denken Sie daran, das menschliche Genom besteht aus rund 23.000 Genen. Das Mikrobiom aber hat zwischen 10 und 20 Millionen Gene, also um das Hundertfache mehr. Es gibt also sehr viel mehr potenzielle Kombinationen von Bausteinen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass jeder Mensch ein sehr individuelles Mikrobiom hat.
Von allen Körperregionen ist das orale Mikrobiom bisher am besten erforscht. Und dennoch, merkt Jacques Isard an, 53% der Organismen sind unbekannt. Der französische Forscher am Foresight Institute in Harvard unterteilt den Mund in mehrere Forschungsregionen. Zunge, Zähne, Zahnfleisch, Wange, harter und weicher Gaumen, Mandeln. Der Mund ist ein wandelbares Ökosystem. Es reagiert auf die Nahrung, die wir aufnehmen. Dadurch ergeben sich für den Mundbereich Fragen, die bei weniger exponierten Körperteilen nicht auftauchen würden. Um bei der Nahrung zu bleiben, fördert eine spezifische regionale Küche bestimmte Bakterien? Und wenn ja, halten sich diese für immer im menschlichen Organismus oder nur so lange, bis man die Ernährung ändert? Bisher haben Jacques Isard und sein Team die Genome von 150 Bakterienarten sequenziert. Der nähere Erforschung wird durch eine Schwierigkeit zumindest gebremst.
Die meisten Bakterien im Mund gelten nach traditionellen Kriterien der Biologie als schwer kultivierbar. Viele sind anaerobisch, kommen also ohne Sauerstoff aus. Um diese zu kultivieren, braucht man bestimmte Behälter. Die Organismen brauchen ganz spezifische Bedingungen, um zu wachsen. Das ist recht mühsam. Es ist uns gelungen, Kulturen von 50 neuen Bakterien anzulegen. Und diese 50 Bakterien haben noch nicht einmal einen Namen.
Vergleiche haben bisher ergeben, zwischen den Bakterienpopulationen der verschiedenen Lokalitäten, also etwa der Wange, der Zunge oder des Gaumens, gibt es Überschneidungen. Einige sind ortsspezifisch. Wie alle diese Organismen miteinander bzw. mit dem Wirt, also dem Menschen, auskommen, ist für das Verständnis mehrerer Erkrankungen von Bedeutung. Einige Krankheiten wie Tuberkulose, Syphilis oder eine Infektion mit Kolibakterien werden von einem Organismus verursacht und sind daher leicht zu verstehen und zu bekämpfen.
Wir sehen aber auch sehr viele Erkrankungen, die insgesamt mit einem Ungleichgewicht im Mikrobiom zusammenhängen. Das trifft auf Darmerkrankungen zu, aber auch beispielsweise auf Zahnfleischentzündungen. In beiden Fällen handelt es sich um chronische Erkrankungen, die mit einer Veränderung der Mikrobenpopulation und der Reaktion des Wirtes, also des Menschen, zusammenhängen.
And the bacteria.
Außerdem, so Jacques Isard, können Bakterien sich vom Infektionsherd aus im Körper ausbreiten. Er studiert diesbezüglich den Zusammenhang mit Alzheimer. In früheren Studien auf der Basis von Autopsien wurden nämlich in Hirngewebe orale Treponema-Bakterien nachgewiesen. Ökologen, die Lebensräume in der Natur erforschen, sind sich über eines einig. Je mehr Artenvielfalt, desto besser. Diese allgemeine biologische Erkenntnis könnte freilich auch auf das menschliche Mikrobiom zutreffen. Eine der NIH-Krankheitsstudien im Rahmen des Human Microbiome Project legt zumindest diesen Schluss nahe. Dabei geht es um die Refluxkrankheit, in der harmlosen Variante schlicht als Sodbrennen bekannt. Diese Krankheit verläuft in 3 Stadien und kann im schlimmsten und letzten Stadium zu Krebs führen. Mit dem Fortschreiten der Krankheit nimmt die Vielfalt der Bakterien ab.
Was haben Mikroorganismen und Krebs miteinander zu tun? Man überlegt derzeit, inwiefern eine Störung des Mikrobioms chronische Entzündungen hervorrufen kann. Wenn diese über Jahre bestehen, dann könnten sie die Entwicklung von Krebszellen auslösen. Die Forscher haben das Mikrobiom in den 3 Stadien der Krankheit analysiert und beobachtet, dass man im mittleren Stadium ganz klar eine Veränderung des Mikrobioms erkennen kann. Seine Zusammensetzung ist anders und im 3. Stadium dem Zustand des Mikrobioms von Menschen sehr ähnlich, die an Krebs erkranken.
Wenn eine Krankheit also auf die Störung des Mikrobioms zurückzuführen ist, liegt der Schluss nahe, die mikrobielle Gemeinschaft zu behandeln. Genau das gelang australischen Ärzten. Sie behandelten Patienten mit schweren, durch das Bakterium Clostridium difficile verursachten Darminfektionen mit Stuhltransplantationen. Auf diese Weise wurde die kaputte Darmfauna wiederhergestellt. Die Behandlung vieler Leiden könnte künftig unter Berücksichtigung des Mikrobioms anders ablaufen. Das könnte auch auf Allergien zutreffen. Ärzte wissen seit Jahren, dass Kinder auf dem Land weniger häufig an Allergien leiden als jene in der Stadt. Die Frage ist, warum? Jonathan Eisen von der University of California in Davis meint, es lohne sich also, die Wechselwirkung zwischen den Mikrobengemeinschaften in Gebäuden und jenen der Menschen näher zu ergründen.
It is absolutely true that the people in buildings influence the community and vice versa. So I don't think you can study the human microbiome without understanding what's in where most people spend 90% of their time, which is a building.
Man könne das menschliche Mikrobiom nicht wirklich erforschen, ohne zu verstehen, was sich in den Lebensräumen abspielt, wo Menschen sich 90% ihrer Zeit aufhalten, also in Gebäuden. Jonathan Eisen koordiniert die von der Sloan Foundation finanzierte Initiative Microbiology of the Built Environment. Darunter vereinigen sich gut 20 Projekte, wie etwa die mikrobielle Erforschung von Spitälern oder von Neubauten. Ein Forscher an der Yale University untersuchte die Mikrobengemeinschaften in Brauseköpfen.
It literally started in a building in New York.
Das Projekt über das Mikrobiom von Gebäuden hat im wörtlichen Sinn in New York begonnen. Es ging um eine Bioverteidigungsstudie über die Luft. Man wollte wissen, wie stellt man fest, ob beispielsweise ein biologischer Angriff mit Anthraxbakterien stattgefunden hat. Craig Venter begann damals, Luftproben genomisch zu untersuchen. Doch es wurde bald klar, wenn man nicht weiß, was eine normale Luftzusammensetzung darstellt, kann man auch Abweichungen nicht bestimmen. Dann trat die Sloan Foundation auf den Plan und nun erforscht man, was ist in Gebäuden, in Spitälern, in der U-Bahn als normale Luft zu betrachten.
Eines der Projekte im Rahmen der Initiative stammt von Rob Dunn, Biologe an der North Carolina State University. Er nennt es The Wildlife of Your Home, also die wild lebenden Geschöpfe, die unser Zuhause mit uns teilen. Dem Aufruf auf seiner Internetseite folgten rund 3000 Interessenten aus allen Teilen Nordamerikas. Sie bekamen Wischtests zugeschickt. Diese sind unter anderem am Kopfpolster, an der Klobrille sowie am Fernsehapparat vorzunehmen.
Außerdem wollen wir Proben von der Türschwelle, wo sich Pollen oder Staub oder Zement von draußen ansammelt. Und dann interessieren uns Proben von der Türklinke und vom Haus drinnen. In der Küche testen wir beispielsweise ein Schneidbrett und die Anrichten. Und dann nehmen wir uns die Kühlschränke vor. Kühlschränke sind faszinierend, weil sie ein arktisches Naturschutzgebiet in Mini-Ausgabe darstellen. Da ist diese kühle Welt, die über Kühllastwagen mit anderen kalten Plätzen auf der Welt verbunden ist. Dieses weite, kalte Ökosystem interessiert mich sehr.
Die ersten Proben landen kürzlich im Labor ein. Rob Dunn erzählt, was die ersten Auswertungen ergeben.
Die größten Unterschiede zwischen den Gemeinschaften der Mikroorganismen erklären sich aus der Frage, wovon sie sich ernähren. Die Gemeinschaften, die vom menschlichen Körper leben, sind einander alle sehr ähnlich. Das heißt, mikrobiologisch betrachtet ist ein Kopfpolster nicht von einer Klobrille zu unterscheiden. Es handelt sich in jedem Fall um Organismen, die von abfallenden Hautzellen oder von Körperausscheidungen leben. Ich bin mir sicher, wenn wir ein Sofa unter das Mikroskop nehmen, werden wir ganz ähnliche Gemeinschaften finden.
Rob Dunn schätzt, dass mindestens 10.000 verschiedene Arten von Mikroorganismen in Haushalten leben. Und dass ihm bei seinen ersten Analysen neue Organismen untergekommen sind, verwundert ihn nicht angesichts der bestehenden Wissenslücken.
Allein in den ersten 40 Häusern haben wir rund 4000 verschiedene Arten gefunden und etwa die Hälfte passt nicht in den bestehenden Mikrobenkatalog. Bakterien in Kühlschränken gehören beispielsweise zu einer Familie von Organismen, die besonders kälteresistent sind. Aufgrund der Familienzugehörigkeit nehmen wir an, dass auch diese Bakterien vom Essen im Kühlschrank leben. Aber da es sich um neue Arten handelt, können wir das nicht mit Sicherheit behaupten. Vielleicht ist ihre Funktion auch ein wenig anders.
Ein Unterschied zwischen Haushalten scheint sich schon jetzt abzuzeichnen und er hat nichts mit der Geografie oder dem Klima zu tun. Wenn die Bewohner antimikrobielle Seifen und Putzmittel verwenden, besteht das Mikrobiom eines Haushaltes aus anderen Arten. Um diesen Zusammenhang festzumachen, werden die an der Studie beteiligten Leute in einer zweiten Phase aufgefordert, eine Zeit lang ihre Reinigungs- und Putzmittel zu wechseln. Die Verwendung antimikrobieller Produkte beruht auf der schon erwähnten irrigen Anschauung, Mikroorganismen machten uns krank. Doch selbst noch so viel Schrubben, Wischen, Putzen und Desinfizieren wird das Umfeld von Bakterien, Viren und Pilzen nicht befreien, denn sie sind, wie gesagt, überall. Und Desinfektionsmittel bringen nicht nur Pathogene, sondern auch die guten Keime um. Dass es Sinn macht, diese leben zu lassen, ist schon jetzt eine wichtige Erkenntnis der Mikrobiomforschung.
Der Atlas der Bakterien, eine Sendung von Madeleine Amberger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.